Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Herzlich willkommen.
Ich bin jetzt 6 Jahre im politischen Bericht. Ich habe noch nie ein Interview fürs Fernsehen wiederholt, weil irgendwann es hieß, es läuft nicht entsprechend, wie wir uns das vorstellen. Wenn Sie das hier beenden wollen, dann beenden wir es an dieser Stelle.
Passen Sie auf, dann haben wir ein manifestes Problem und dann wird das entsprechende Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat. Ja, in der vertraulichen Zusammenarbeit zwischen Politiker und Journalist.
Drohgebärden des thüringischen AfD-Chef Björn Höcke im abgebrochenen ZDF-Interview mit David Gebhardt, das seit Sonntag online zu sehen ist und seitdem für Furore in der Öffentlichkeit sorgt. Für alle, die es nicht gesehen haben, diese kurze Beschreibung: David Gebhardt hatte Höcke gleich zu Beginn seines Interviews mit einem Einspielfilmchen konfrontiert, in denen Parteikollegen Zitate aus Höckes Buch vorgestellt haben. Sie sollten dann sagen, ob diese Zitate von Höcke oder von Hitler kommen. Und davon fühlte Höcke sich wiederum überrumpelt, sodass sein Pressesprecher nach 10 Minuten aus dem Off sozusagen den Hinweis gab, dass Höcke das Gespräch so nicht weiterführen könne. Dass der Umgang zwischen Journalisten und der AfD manchmal etwas merkwürdig sein kann, das haben wir schon öfter erlebt. Manchmal wurden Journalisten beispielsweise zu Parteitagen gar nicht erst zugelassen. Nadine Lindner ist meine Kollegin in Berlin, die regelmäßig auch über die AfD berichtet. Frau Lindner, hat Sie das abgebrochene Interview im ZDF überrascht?
Nee, es hat mich tatsächlich nicht überrascht, weil man Ähnliches ja schon erlebt hatte. Ich glaube, es ist dann interessanter, sich die ganze Vorgeschichte dieses Interviews und auch die Genese dieses Interviews ist durchaus lohnenswert anzuschauen, weil ja Björn Höcke durchaus mehrere Minuten lang vorher die Fragen auch beantwortet. Und man möchte nicht unbedingt sagen, dass er sich um Kopf und Kragen redet, aber ich finde, die Art und Weise, wie er seinen Sprachgebrauch rechtfertigt, zeigt auch, dass er dort von seinem Demokratie- und Politikverständnis einiges preisgibt, offensichtlich zum Unmut seines Pressesprechers Günter Lachmann, der dann ja eingreift.
Mhm. Kennen Sie denn solche Drohgebärden auch, wie Herr Höcke sie jetzt verbreitet hat?
Also gegen uns direkt nicht, aber es gibt Drohgebärden gegen andere Journalisten. Ich erinnere jetzt gerade noch mal an den WDR-Journalisten Georg Restle, der nach einem AfD-kritischen Kommentar als abstoßender Feind der Demokratie bezeichnet wurde, von AfD-Spitzen danach auch Morddrohungen bekommen hat. Es gab letztes Jahr ein Social-Media-Posting von der AfD-Hochtaunus, wo dann gesagt wurde, ja, bei anderen Revolutionen würden ja auch schon mal Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Das war letztes Jahr. Die Ermittlungen wegen Bedrohungen sind mittlerweile eingestellt worden. Dieses Jahr beim AfD-Programmparteitag der AfD Thüringen in Arnstadt gab es viel Kritik von Björn Höcke in seiner Rede an den Journalisten. Aber es muss ja nicht immer gleich die Form der Bedrohung sein. Es gibt auch Formen der Ausgrenzung. Unser Thüringen-Korrespondent des Deutschlandfunks, Henry Bernhard, der bekommt kein Interview von Björn Höcke. Es wird immer aus Termingründen abgesagt. Und das halt seit 3 Jahren findet man quasi keinen Termin. In Sachsen werden dort von der AfD einzelne Redaktion nicht zu allen Pressekonferenzen eingeladen. Das Problem mit den Parteitagen hatten Sie ja schon beschrieben. Oder man erinnert sich vielleicht an die AfD in Bremen, die dann Berichterstatter von der Taz schlicht und ergreifend zu Parteipressekonferenzen nicht eingeladen hat.
Wie ist es denn im Augenblick eigentlich in der AfD selbst? Wie haben die darauf reagiert? Man hat bisher ja wenig von ihnen gehört dazu.
Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Ich schaue mir das seit gestern an und man kann sagen, es gibt da vereinzelte Gegenangriffe an die Adresse des ZDF, die sehr, sehr heftig sind. Aber ansonsten herrscht auch viel Schweigen, weil es gibt ja so viel Twitterer aus den Reihen der AfD, aber zum Beispiel auch aus Reihen der Parteispitze. Ich habe noch mal geschaut, ob sich vielleicht Herr Meuthen geäußert hat über Facebook, was ja dann oft irgendwie auch der bevorzugte Kanal ist. Da kam nicht viel. Es gab eine Solidaritätsadresse, das fand ich ganz interessant, von der Jungen Alternative aus Nordrhein-Westfalen. Die haben gesagt, ja, pünktlich vor der Wahl, und sie meinen Thüringen, wo ja Ende Oktober der Landtag neu gewählt wird, macht der Staatsfunk wieder kräftig Kampagne gegen Höcke und Gauland. Das hat natürlich mit nichts zu tun und dann irgendwie so ein ahnungslos Emoji dann dahinter. Und Jürgen Pohl, der hat sich da sehr deutlich positioniert. Der ist Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, ist Höcke Vertrauter und der hat in seinem Blog heute nochmal nachgelegt und hat dort sehr große Worte gewählt, hat von einem Anschlag auf die AfD gesprochen. gesprochen, hat gesagt, es wäre bösartige Hinterlist gewesen. Das ist jetzt ein Zitat, was ich verwende von Herrn Pohl, weil der Journalist David Gebhardt nicht klar und deutlich gesagt hätte, wie er vorher das Interview führen will oder auch diese Schnipsel, über die sie ja schon gesprochen hat mit den anderen Bundestagsabgeordneten. Da habe das Gespräch auch ganz anders begonnen, relativ allgemein zum Thema Landtagswahl und nicht zum Thema Sprache von Björn Höcke. Und er fügt da noch an, und das finde ich tatsächlich einen schwerwiegenden Vorwurf, der Jurist kennt den Straftatbestand des Betruges, wenn eine Meinung erregt wird durch das Weglassen von wichtigen Sachverhalten. Aber die große Solidaritätswelle aus der Partei, die bleibt tatsächlich bislang aus für Björn Höcke. Man lässt das einfach so stehen. Möglicherweise kann man auch sagen, naja, die Presse und die Aufregung schadet ja der AfD im Allgemeinen meistens nicht.
Dankeschön, Nadine Lindner, über die Medienstrategien der AfD. Sie berichtet selbst regelmäßig im Deutschlandradio über die Partei. Gemunkelt wird in der Medienszene ja schon seit Anfang des Jahres, dass sich beim Kölner Dumont Verlag etwas tun wird. Neuaufstellung, Neuorientierung, diese Begriffe geisterten durch die Medienwelt, und jetzt ist es soweit. Heute Morgen gab der Verlag bekannt, dass er sich nach 10 Jahren vom Berliner Verlag trennt, zu dem die Hauptstadtblätter Berliner Zeitung und Berliner Kurier gehören. Mehr weiß jetzt mein Kollege Jochen Hilgers.
Über den Kaufpreis wurde zwar Stillschweigen vereinbart, Branchenkenner gehen indes davon aus, dass er deutlich unter dem Preis liegt, den der verstorbene Verleger Alfred Neven Dumont vor 10 Jahren für den Verlag bezahlt hat. Der soll sich damals im dreistelligen Millionenbereich befunden haben. Das Kölner Verlagshaus hat schon vor geraumer Zeit angekündigt, Strukturen und Geschäftsfelder zu überprüfen. Dabei sind aus Kostengründen auch immer Verkäufe oder Kooperationen mit Mitbewerbern in der Diskussion. Ob der Verkauf Arbeitsplätze in Berlin kosten wird, darüber äußerten sich bislang weder das Kölner Verlagshaus noch die neuen Besitzer. Neubesitzer Holger Friedrich sagte in einer Pressemitteilung lediglich, er wolle das Profil des Berliner Verlags stärken und den politischen und gesellschaftlichen Diskurs für Berlin bereichern.
Die Berliner Unternehmer Silke und Holger Friedrich werden also künftig das Sagen haben beim Berliner Verlag. Michael Mayer ist Medienjournalist in der Hauptstadt, und mit ihm bin ich jetzt im Berliner Studio verbunden. Herr Mayer, sind die beiden in der Branche denn eigentlich bekannt?
Nein, absolut nicht. Das kann man nicht sagen. Also sie ist ja die Leiterin einer erfolgreichen Privatschule hier in Berlin, und er ist IT-Unternehmer, also er ist sozusagen sehr digital affin. Er war Geschäftsführer einer IT-Firma, die verkaufte er dann an SAP. Er war dann auch mal in einer Unternehmensberatung tätig. Also was den Medienmarkt angeht, sind die beiden komplett Neulinge, und das war ja sozusagen auch heute Morgen das Überraschende an dieser Meldung.
Wie kommen die beiden dann dazu? Weiß man darüber was?
Also nicht wirklich. Also es scheint ja so zu sein, dass die beiden doch Geld auf der hohen Kante haben, dass man sich ein solches Investment überhaupt leisten kann. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Ertragslage beim Berliner Verlag im Gegensatz zum Beispiel zum Kölner Haupthaus, also wo der Kölner Stadtanzeiger unter anderem erscheint, ja bedeutend schlechter ist. Und es war ja auch ursprünglich so, dass die Vorstellung der Dumont-Familie, also was den Kaufpreis angeht, ja doch erheblich höher war als das, was letzten Endes jetzt gezahlt wird. Zwar ist die Zahl nicht kommuniziert worden, aber man geht davon aus, dass es wirklich also ein niedriger einstelliger Millionenbetrag ist, wenn überhaupt. Also wobei die Frage ist, ob man den Verlag nur einfach wegschenkt, das glaube ich nun auch nicht. Aber es ist sicherlich ein niedriger Kaufpreis. Also von daher scheinen die beiden sich diesen Kauf einfach auch leisten zu können.
Der Berliner Verlag ist ja schon durch mehrere Hände gegangen nach der Wende. Besitzer waren unter anderem der Holzbrink Verlag, der britische Investor Montgomery. Da fürchtete man ja auch schon ganz Böses für die Berliner Zeitung. Wie schätzen Sie das ein? Wird es jetzt weniger journalistisch werden?
Also das glaube ich nicht. Ich denke, was passieren wird, ist, dass es auf jeden Fall stärker eine Betonung aufs Digitale geben wird. Das ist ja auch schon in der Geschichte von Holger Friedrich da begründet. Also er hat ja auch gesagt, er will auf jeden Fall mehr digital ausgerichtete Angebote und eine tiefergehende Aufarbeitung gesellschaftlich relevanter Themen. Also man muss ja auch wissen, dass der Berliner Verlag, also was den Internetauftritt angeht, deutlich schlechter aufgestellt ist als zum Beispiel hier in Berlin der Konkurrent Tagesspiegel. Also viele Formate, die zum Beispiel die Konkurrenz macht, machen die noch gar nicht. Also zum Beispiel, wenn Sie an Podcasts denken, wenn Sie an Video denken, wenn Sie an Newsletter denken. Also da ist noch vieles denkbar, was man bislang noch gar nicht macht. Und ich denke, die Neueigentümer, die werden in diese Richtung gehen und dann so auf diese Art und Weise versuchen, das Profil zu stärken und dann natürlich auch die Ertragslage zu verbessern.
Was bedeutet das Ganze denn jetzt für das Kräfteverhältnis auf dem Zeitungsmarkt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also immerhin muss man ja sagen, dass die beiden ja, wie gesagt, auf dem Medienmarkt ja noch gar nicht aufgetreten sind. Also von daher denke ich, was das Kartellamt angeht, wird das ganz sicher durchgehen. Aber die Frage ist natürlich, wie viel haben die überhaupt auf der hohen Kante? Also wie lange können die sich dieses Engagement leisten, wenn die Ertragslage sich doch nicht verbessern wird? Man muss ja bedenken, die Auflagenzahlen der Berliner Zeitung zum Beispiel, die sinken seit Jahren dramatisch. Und da ist halt die Frage, ob nicht letzten Endes dann doch irgendwann in ein paar Jahren wieder ein weiterer Verkauf anstehen wird, möglicherweise. Aber das weiß man jetzt noch nicht, aber bislang ist, was die Ertragslage und die Auflagenentwicklung angeht und auch die Einnahmen aus der digitalen Seite, sieht das überhaupt nicht gut aus beim Berliner Verlag. Und da ist die Frage, ob die beiden jetzt das rumreißen können, das Ruder.
Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen an Michael Mayer, Medienjournalist in Berlin. Und jetzt ist es wieder Zeit für unsere Radioreihe Radioaktiv Demokratie auf Empfang. Seit letzter Woche haben wir ja angefangen, uns mit den Wurzeln und unterschiedlichen Facetten des Mediums zu beschäftigen. In verschiedenen Beiträgen beleuchten wir die Bedeutung des Radios für gesellschaftliche Debatten, zeigen es auf Abwegen, wie beispielsweise das Radio als Propagandawerkzeug oder als akustisches Lagerfeuer. Und natürlich schauen wir uns auch die verschiedenen Formate an, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Heute der Hörfunk als Trendsetzer, sozusagen. Isabel Klein hat das Klangbild komponiert.
Radio aktiv. Format. Hörfunk als Trendsetter.
Uhr 6:30. Hier ist der Frankfurter Wecker. Guten Morgen, singe ich nur für dich leise in dein Ohr.
Der Onkel Tobias vom Rias ist da.
Ich kann mich an meine Kindheit gut erinnern. Alle saßen da drum, guckten auf dieses Tigerauge, was da am Radio war. Und beim Sendersuchen kam dieser Sendersalat daraus.
Hier ist wieder der internationale Frühschoppen mit 6 Journalisten aus 5 Ländern.
Und einen Tag später hat Konrad Adenauer einem ausländischen Kollegen gesagt, das ist eine gute Idee, über Politik am Sonntag beim Wein zu reden.
Willkommen zum Hamburger Hafenkonzert hier auf NDR 90,3. Sie hören uns außerdem im Sendegebiet des Norddeutschen Rundfunks über die Mittelwellenfrequenzen. In Europa über den Satelliten Astra 1B. In Afrika über die NBC in Windhoek und die deutsche Stimme der EBI in Adelaide.
Achtung an alle. Noch einmal sollen alle Kameraden Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga.
Der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya.
Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste.
Radio DDR sendet für die Genossen der Volksarmee des Amtes für Zoll und Kontrolle des Warenverkehrs, die seit Sonntagnacht die Grenze des demokratischen Berlins gegen Sabotage und Menschenhandel schützen.
Unser schönes Berlin wird sauber sein, denn wir haben den kalten Kriegern am Rhein ihre Menschenfalle verriegelt und mit rotem Wachs versiegelt.
Eine Karte aus dem Osten, Kennwort Sabine.
Ich glaube, einer der größten Erfindungen war, dass ich ja bei Hallo Ü-Wagen angefangen habe, 8 Minuten bei jeder Sendung pro und contra die Post vorzulesen. Und zwar unkommentiert. Es entstand dadurch eine Kultur der Reaktion. Die Leute haben im Zusammenhang mit Hallo Ü-Wagen gesagt, die haben so aktuelle Themen. Und ich machte im Juli eines Jahres immer die Gesamtplanung für das darauffolgende Kalenderjahr. Also das Gegenteil von aktuell eigentlich. Aber das hatte damit zu tun, dass dadurch Themen zustande kamen, die den Menschen auf den Nägeln brannten und die sie ständig beschäftigten.
Ich habe immer bei Radio Fritz eine Talksendung gemacht am Abend. Die war 3 Stunden lang und das war das totale Lagerfeuer. Da konnten Leute anrufen und das war totales Community-Feeling. Und da gab es zum Beispiel auch so Typen wie Jürgen Kuttner, Captain Kirk Kuttner.
Tach, hier ist Kuttner und die Woche hat ja verschiedene Tage zum Beispiel. Habe ich jetzt selber über einen längeren Zeitraum hin auch beobachten können und viele von euch werden, ich bin jetzt nicht, aber sag mal die höheren Klassen, die werden jetzt schon, sag mal, den Mittwoch kennen. Der Freitag ist auch extrem beliebt.
Das zweite Programm präsentiert, was die Popfans interessiert. Musik für den Sofortverzehr, Diskothek im BDR.
Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus!
WM-Finale 54, da war ich als Kind an der Ostsee, habe das damals mit Westdeutschen zusammengesehen und das war schon relativ spannend, als die Ostdeutschen aber für die Westdeutschen gebrüllt haben.
Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
Radio, 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 das schnellste Medium der Welt.
Spiel in Frankfurt ist aus.
Dramatik pur heute Nachmittag.
Das war's für mich. Ich habe gezittert, ich habe geschwitzt. Danke fürs Zuhören und halten Sie der Bundesliga-Konferenz in der ARD die Treue.
Das waren noch Zeiten. Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, die ganze Reihe Radioaktiv, Demokratie auf Empfang, können Sie übrigens auf unserer Seite deutschlandfunk.de/mediasres nach oder schon die anderen Teile vorhören. Ein Weihnachtsgeschenk war es definitiv nicht, als der Spiegel letztes Jahr kurz vor Weihnachten mit seinem journalistischen Albtraum an die Öffentlichkeit ging. Ihr mehrfach preisgekrönter Reporter Klaas Relotius wurde als Fälscher entpuppt und so geriet das Nachrichtenmagazin ungewollt international in Negativschlagzeilen. Ein echter Denkzettel, nicht nur für die KollegInnen vom Spiegel, sondern für die ganze Branche. Den Stein ins Rollen hatte der freie Kollege von Klaas Relotius, Juan Moreno, ins Rollen gebracht. Und der hat darüber ein Buch geschrieben, das heute auf den Markt kommt. 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Ich bin jetzt mit ihm in Berlin verbunden. Hallo, Herr Moreno.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Moreno, in Ihrem Buch schreiben Sie, wie ich finde, sehr aufrichtig und authentisch über den Prozess Ihres Zweifelns an Ihrem Kollegen Klaas Relotius, aber auch an sich selbst. Und Sie schildern den langen Weg, bis Sie die Mauer des Widerstands beim Spiegel durchbrechen konnten. Erzählen Sie uns von diesem entscheidenden Moment, als die Wende eingeläutet wurde, als Ihnen Ihre Vorgesetzten glaubten.
Okay, aber das war nun wirklich ganz, 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 ganz am Ende. Das war Mitte Dezember, ein paar Tage bevor der Spiegel dann an die Öffentlichkeit ging. Da kam eine E-Mail vom damaligen designierten Chefredakteur Ulrich Fichtner und die lautete, es war ein Einzeiler und die lautete: Das System Relotius bricht zusammen. Und da wusste ich, okay, auch Sie haben es jetzt verstanden.
Und das hat Sie gefreut?
Es hat mich gefreut, weil das ist so eine Geschichte, Sie haben es ja angedeutet, die haben mir lange nicht geglaubt. Das ist etwas, was man nicht nur alleine macht, das macht man in der ganzen Familie. Ich habe vier Mädchen und meine Frau ist Journalistin und wir haben vor ein paar Tagen doch drüber geredet. Sie hat sie schreibt Restaurantkritiken, einige der Kritiken hat sie geschrieben, während sie geweint hat. Also das war eine sehr schwierige Zeit für die gesamte Familie und daher war ich am Ende froh, dass es vorbei ist, ja.
Über Kollegen zu schreiben, ohne ihnen zu Wort kommen zu lassen, hat ja immer so ein bisschen ein Geschmäckle. Also bei Ihnen kommt Herr Relotius ja jetzt nicht zu Wort. Auch der Spiegel kommt nicht zu Wort. Wollte Ihnen keine Auskunft geben? Oder?
Ja, also natürlich habe ich angefragt. Klaas Relotius hat über seinen Anwalt mitteilen lassen, nicht nur, dass er nicht mit mir spricht, sondern sinngemäß, dass ich auch sehr genau auf die Persönlichkeitsrechte achten soll. Interessanterweise ist es so, dass ich überhaupt nicht den Eindruck habe, ihn nicht getroffen zu haben, weil ich mit unglaublich vielen Leuten sprechen konnte. Die waren natürlich alle sehr offen. Und gerade mit dem vermeintlichen Helden Juan Moreno über Klaas Relotius zu sprechen. Und das Faszinierende war, das kennen Sie vielleicht auch aus Ihrer Arbeit, man spricht mit verschiedenen Leuten und bekommt verschiedene Versionen eines Charakters. Und in seinem Fall war es so, dass alle identisch waren. Alle haben exakt mehr oder weniger das Gleiche gesagt, dass er einnehmend war, dass er schüchtern war, zurückhaltend, freundlich, überaus angenehm im Wesen. Und das fand ich tatsächlich überraschend. Und was den Spiegel angeht, es gab Gespräche mit dem Spiegel und ich erzähle, glaube ich, auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es natürlich auch beim Spiegel massive Vorbehalte gab gegen dieses Buch, weil der Spiegel hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir beide dieses Gespräch jetzt nicht führen würden und daran erinnern würden, dass die vor einem Jahr da vor die Presse gingen und Sie haben es ja auch angedeutet, die ganze Welt darüber berichtete. Aber auf der anderen Seite hat sich Steffen Klusmann, der Chefredakteur, ja da auch klar geäußert und gesagt, es ist richtig, dass ich das schreibe. Und Juan Moreno hatte versprochen, wir würden dieses Buch nicht mögen und er hat sein Versprechen gehalten, waren die Worte. Und er meinte das in gewisser Weise sogar als Kompliment. Ich glaube, am Ende habe ich, glaube ich, genug Informationen zusammengetragen, um auch die Sicht der Dinge des Spiegels darlegen zu können.
Sie bezeichnen Klaas Relotius ja als Lügner und Hochstapler, also wirklich nicht als Reporter. Was sagt er denn in Ihren Augen über den Journalismus aus?
Er tut etwas, was wir alle in ganz anderen Zusammenhängen auch gern tun. Wir als Journalisten manipulieren in gewisser Weise gerade in der Vorrecherche, in der Recherche unsere Gesprächspartner im Sinne von, wir sind sehr freundlich, wir unterstützen die Sicht der Dinge der Gesprächspartner und dann beginnt das Interview oder das Gespräch und dann legen wir unsere Karten offen und sind vielleicht nicht mehr ganz so nett wie noch im Vorgespräch oder in der Anwandlung des Gesprächs. Was Klaas Relotius gemacht hat, ist, der hat tatsächlich in seinen Texten Menschen das Gefühl gegeben, dass die Welt A nicht sonderlich kompliziert ist und B, dass man ohnehin schon alles weiß. Und das ist ein sehr wohliges Gefühl, das viele Menschen natürlich sehr gerne haben, dass sie Besserwisser sind, dass sie eigentlich schon alles wissen und dass wir uns eigentlich auch nicht anstrengen müssen, um eine andere Sicht auf die Dinge zu erlangen.
Meinen Sie, wir können uns schützen vor einem zweiten oder einem neuen Fall? Das ist ja nicht der erste Fall des Betrugs im Journalismus.
Also in der Dimension ist es, glaube ich, wirklich einmalig. Es ist unglaublich, was dieser Mann, wie er sich an die Spitze des Journalismus gelogen hat, wie er brillante Reporter, aber auch Leser, Experten, die gesagt haben, das kann nicht stimmen und die dann eine Mail von ihm bzw. ein Telefonat mit ihm führen und sich dann schriftlich beim Spiegel entschuldigen vor die Vorwürfe. Ich glaube, gegen so jemanden kann man sich tatsächlich nicht schützen, weil selbst wenn man jetzt extrem kontrolliert die Artikel, so jemand immer wieder Wege finden wird, wie man einen Dokumentar, also einen Faktenchecker austrickst.
Danke an Juan Moreno, Reporter, unter anderem für den Spiegel. Sein Buch 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus ist heute im Rowohlt Verlag erschienen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Klaas Tucholke, Channel Manager von der Nordsee-Zeitung. Schönen guten Tag. Unsere Überschrift in der morgigen Ausgabe ist nämlich das schwimmende Wahrzeichen von Bremerhaven. Jetzt beginnt die Bergung der Seuthen-Dern. Das Schiff wird in 2019 100 Jahre alt. Und dieses Jahr wird zum Schicksalsjahr für die Seuthen-Dern. Und zwar vor 2,5 Wochen ist sie gesunken. Aber auch nur so halb, liegt so mit Schräglage im Hafenbecken. Und ein Expertenteam will das Schiff für über 30 Millionen jetzt bergen und sanieren. Und heute soll es so richtig losgehen. Mit Luftkissen unter dem Schiff soll die Seuthen-Dern angehoben werden. Und wie das funktioniert hat und ob das überhaupt funktioniert hat, das erfahren Sie morgen in der Nordsee-Zeitung.
Und für Medias Res verabschiedet sich Bettina Köster am Mikrofon.